Wir beginnen das zweite Kapitel im Hebräerbrief, die Verse 1 bis 4, heute Morgen. Und ich möchte dazu vorher noch zwei weitere Verse aus dem ersten Kapitel lesen, unter dem Thema Jesus, das Fleisch gewordene Wort. Vers 2 im ersten Kapitel. Am letzten hat in diesen Tagen Gott zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Vers 4. Und ist so viel besser geworden denn die Engel, so viel höher der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. Kapitel 2. Darum sollen wir desto mehr wahrnehmen des Worts, das wir hören, damit wir nicht dahinfahren oder abgleiten. Denn so das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist und eine jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten, welche, nachdem sie zuerst gepredigt ist durch den Herrn, auf uns gekommen ist durch die, so es gehört haben. Und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wir sollen desto mehr wahrnehmen des Wortes, das wir hören, das wir gehört haben. Das ist ja eine besondere Ansprache an die Hebräer, wie wir schon in diesen Stunden uns vorhielten, die ja das Wort der Verheißung kannten, aber auch an uns, die wir das Wort der Verheißung kennen. Aus dem Alten Testament die Versprechungen des lebendigen Gottes, die er allen Menschen gegeben hat, damit sie auf die Erfüllung dieser Versprechungen warten. Wir sollen hören, wahrnehmen und beherzigen, was der Herr sagt. Erkenntnis von Verheißung und Erfüllung der Reden Gottes sollen uns desto sicherer machen in unserem Leben. Nicht nur die Erfüllung suchen, sondern auch erkennen, dass es eine Verheißung dazu gab, dass aufgrund der Verheißung die Erfüllung stattfand. Aufgrund der Versprechung Gottes, ich will euch erretten, hat er uns auch erlöst. Es ist sehr wichtig, diese Wahrheit der Zusammenhänge zu erkennen. Zum Beispiel gleich auf den ersten Blättern der Bibel nach dem Sündenfall gab es eine Versprechung. Gott hat gesagt, der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Sein Versprechen. Und diesem Versprechen soll man nachdenken und auch nachwarten auf die Einlösung. Immer im Herzen behalten. Und wenn sich nun dieses Versprechen eingelöst hat, sollen wir dankbar darüber sein, dass Gottes Wort fest und wahr ist. Was er sagt, das tut er auch. Das ist sehr wichtig, auch für uns in unserer Zeit, das immer wieder zu beherzigen. So wie es auch in dem Psalm 33 steht, dass das, was Gott sagt, auch tut. Alle Verheißungen sind ja Ja und Amen in ihm. Und wenn wir das behalten im Herzen, werden wir auch im praktischen Leben uns darauf stützen und sagen, der Herr hat doch gesagt, dann wird er also auch tun. Wenn wir nur dieses Tun erleben wollen, den Jetzt-Zustand, und vergessen, dass der Herr es zuvor angekündigt und gesagt hat, dann gibt es Situationen im Leben, wo man wieder abgleitet, weil man im Moment das Tun des Herrn nicht real empfindet. Die Hoffnung schwindet. Bleibt man aber im Gedächtnis dessen, was der Herr einst gesagt hat, zugesagt hat, wird die Hoffnung lebendig bleiben, auch wenn man den Vollzug der Tat im Moment nicht verspürt. Wenn ich auch nicht spüre von deiner Macht, heißt es in einem Lied, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Warum? Warum kann das jemand so sagen? Weil er weiß, dass es ein Versprechen gibt. Weil er weiß, es gibt eine Verheißung, die das besagt. Und wenn ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, ist die Verheißung. Vergesse ich aber die Verheißung und warte nur auf die Erfüllung, dann wird es Zeiten des Abgleitens geben. Also die Zusammenhänge zwischen Verheißung und Erfüllung sollen tiefer erkannt werden, damit wir auch gefestigt sind auf dem Glaubensweg durch diese Zeit. Acht haben auf das Gehörte. Es ist also wichtig, dass wir in unserem Glaubensleben das einmal Erkannte nicht mehr hinterfragen und nicht mehr loslassen. Die einmal erkannten und erfahrenen Verheißungen nie mehr ablegen, sondern immer präsent behalten. Sonst geht es uns so, wie Jakobus es schreiben durfte in seinem Brief, wie einem Menschen, der sich morgens im Spiegel ansieht und nicht mehr weiß nachher, wie er ausgesehen hat. Und er vergisst einfach dieses Bild und läuft dann auf eine andere Schau, die ihm suggeriert wird für den Alltag, durch das Leben. Er beschäftigt sich plötzlich wieder mit ganz fremden Dingen, die ihn einholen. Er vergisst, was er morgens in der stillen Zeit erfahren hat. Er vergisst, wie er sich angesehen hat im Spiegel. Darum steht hier in Jakobus 1, Abvers 22, seid doch Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn so jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, also auch nicht einer, der auf die Erfüllung der Verheißung wartet, der ist gleich einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst. Vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz, das heißt durch den Glauben aufgrund der Verheißung auch die Erfüllung sucht und sieht, der und darin bleibt, der ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Der wird selig sein in seiner Tat. Das heißt, er wird zu der gegebenen Zeit, wo die Erfüllung sich einstellen muss, der Verheißung, dass ich Sieg haben werde durch Jesus im Alltag, wird er auch den Sieg einnehmen. Weil er ganz aktiv schon aufgrund der Verheißung diesen Sieg erwartet und sieht im Glauben. Wir merken also, beide Dinge gehören sehr stark miteinander zusammen. Für das Volk Israel, es wurde erinnert daran, steht nicht geschrieben im Alten Testament, habt ihr es nicht gelesen? Ja, einmal musste der Herr Jesus ja auch sagen, habt ihr denn nie das und das gelesen? Doch, ihr habt gelesen, aber ihr habt nicht im Glauben die Erfüllung erwartet. Und da, wo die Erfüllung stattgefunden hat, habt ihr nicht den Zusammenhang von Verheißung und Erfüllung erlebt? Bleibt also dann bitte daran, auch für die nächste Erfüllung, sie wird ganz bestimmt kommen. Denn Gottes Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wir kommen also nicht zur Glaubenserfahrung durch die Tat, wenn wir nicht in der Glaubenshoffnung bleiben. In der Glaubenshoffnung, dass sich alles, was Gott gesagt hat, auch erfüllt. Messias ist nicht nur angekündigt, sondern er kommt. Genauso wie wir heute sagen können, die Wiederkunft Jesu ist nicht nur angesagt, sondern sie findet statt. Und wir leben bereits schon als solche, die mit der stattfindenden Wiederkunft rechnen und eigentlich schon in der Vorfreude, in dieser Freude, während dieser Wiederkunft stehen, als ob sie jetzt gerade stattfindet. So leben wir. Das ist realer Glaube. Ansonsten driften wir ab. Wir verstehen das Wort im Hebräerbrief. Stellt euer Leben auf das Gehörte ab und erwartet die Erfüllung. Denn das Wort ist fest geworden. Es wankt nicht mehr. Es ist Fleisch geworden in Christus. Da habt ihr eine feste, lebendige Hoffnung. Handeln aufgrund der Verheißung, handeln im Glauben in der Erwartung der Erfüllung. So wird unser Leben, so sollte das Leben der Hebräer, der gläubig gewordenen Hebräer, auch gefestigt werden gegen alle Widerwärtigkeiten in dieser Zeit. Zwei Beispiele habe ich aufgeschrieben, die uns das verdeutlichen können, dass im Glauben auf das Wort Gottes hin gehandelt werden muss oder erwartet werden muss, dass es sich erfüllt, um diese Erfahrung der Erfüllung zu machen und dann wiederum im Glauben gestärkt neue Erfahrungen machen zu wollen. Einmal ein alttestamentliches Beispiel, als Josua mit dem Volk Israel an der Schwelle des Landes Kanaan stand, wusste das Volk ganz genau, welche Leute in dem Land Kanaan wohnten, dass es Riesen waren, dass es feste Städte gab. Israel selbst aber war ein kleines Volk, ein schwaches Volk und war auch nicht ausgerüstet zu einem Streit oder Krieg. Es fühlte in sich nur Schwachheit und sollte aber jetzt erleben, dass Gottes Wort wahr ist. Sie sollten, ganz bewusst hat Gott sie an eine Stelle geführt, wo sie nur im Glauben das Land einnehmen konnten. Er hätte sie also vom Süden in das offene Land führen können. Durch die Negerwüste hätte er sie reinführen können. Hat es aber nicht gemacht. Er führte sie außen rum, bis sie an den Jordan kam. So, nun war fertig. Aus. Wie kommen wir darüber? Der Jordan, wenn er sehr wasserreich ist, ist sehr reißend. Und da kann man nicht einfach so durchspazieren. Er ist tief und er ist reißend. Genau an dieser Stelle sollten sie aber erfahren, dass nicht nur Verheißungen gegeben werden, das Land einzunehmen, sondern dass man im Glauben auch die Erfüllung erfahren kann, wenn man im Glauben darauf eingeht und die Erfüllung schon so vor Augen hat, als ob sie bereits geschehen ist. Josua 3, Vers 7, da heißt es, der Herr sprach zu Josua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor dem ganzen Israel. Da will ich einfügen, wir als Gemeinde, als Gläubige werden groß gemacht durch Jesus Christus, aber nur durch Glaubenserfüllungen, die wir einnehmen aufgrund der Verheißung. Wenn sich die Glaubensverheißungen erfüllen bei uns, werden wir groß gemacht für den Herrn vor der Welt. Er verherrlicht sich darin. Und so sprach der Herr, ich will dich heute groß machen vor dem ganzen Israel, dass sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so sei ich auch mit dir. Und du gebiete den Priestern, die die Lade des Bundes tragen und sprich, wenn ihr kommt vorn ins Wasser des Jordans, so steht still. Und Josua sprach zu den Kindern Israel, herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und sprach, dabei sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch austreiben wird, die Kanaaniter, Hittiter, Heviter, Perisiter, Girgasiter, Ammoniter, Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jeglichem Stamm einen, wenn dann die Fußsohlen der Priester, die des Herrn Lade, des Herrschers über alle Welt tragen, in des Jordans Wasser sich lassen. So wird sich das Wasser, das von oben herabfließt im Jordan, abreißen, dass es auf einen Haufen stehen bleibe. Also Verheißung, ihr sollt das Land einnehmen. Nun glaubt das auch. Nehmt die Verheißung schon so echt wahr, als ob sie sich bereits erfüllt hat. Und in diesem Glauben senkt euren Fuß in den Jordan. Dann wird er sich teilen. Da nun das Volk auszog aus seinen Hütten, dass sie über den Jordan gingen und die Priester die Lade des Bundes vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten. Der Jordan aber war voll an allen seinen Ufern die ganze Zeit der Ernte lang. Da stand das Wasser das von oben her herniederkam, aufgerichtet auf einen Haufen, sehr ferne, bei der Stadt Adam, die zur Seite Zartans liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und verfloss. So ging das Volk hinüber, Jericho gegenüber. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen stille in Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging Trockenen durch, bis das ganze Volk alles über den Jordan kam. Und noch einige Verse aus dem 4. Kapitel am Ende. Er sprach zu den Kindern Israel, wenn eure Kinder hernach ihre Väter fragen werden und sagen, was sollen diese Steine, dann sollt ihr es ihnen kundtun und sagen, Israel ging trockenen Fußes durch den Jordan, da der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordans austrocknete vor euch, bis ihr hinüberginget, gleich wie der Herr, euer Gott, tat im Schilfmeer, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgingen, auf dass alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, dass ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Dieses Beispiel sagt also, Verheißung und Erfüllung gehören zusammen. In jedem Leben des Gläubigen, hier bei den Hebräern, sie sollten das Wort beherzigen, was sie gehört haben, sie sollten sich darauf verlassen und die Erfüllung erleben und dann auch festhalten. Festhalten im Blick auch auf die vergangene Verheißung. Nicht nur bei der Erfüllung stehen bleiben, was das Volk Israel oft getan hat und dadurch wieder Schaden liegt, sondern immer wieder daran denkt, dass es eine Verheißung gegeben hat zu der Erfüllung. Und dass der Glaubensweg, der sichere Weg war, diese Erfüllung tatsächlich einzunehmen. Warum soll das Ganze so sein? Damit die Völker erkennen, dass Gott der Herr ist. Warum soll das in unserem Leben so sein, dass die Mitmenschen nicht nur unsere Worte, sondern unser Siegesleben sehen? Sie sollen sehen, dass Gottes Wort stimmt in unserem Leben. Und ich bin gerade auch über diese Akzente dankbar in unserem Leben, wenn es Menschen gab, die unvermittelt uns manchmal etwas über unser Leben sagten diesbezüglich, was sie sahen. Ohne dass wir damit rechneten oder es erwarteten oder es selbst so gravierend gesehen haben, wenn sie dann sagten, bei euch geht das immer anders zu. Dann waren wir erstaunt, guckten uns beide an. Ja, was hat sie gesehen? Machte uns Mut, war noch gar nicht gläubig, die Frau. Aber sie sagt, bei euch geht es immer anders zu, bleibt hier. Und das ist das, was Gott in unserem Leben bewirken will. Verheißung. Erfüllung und die Erfüllung festhalten im Blick auf die vergangene Verheißung. Und so wird er es auch weiter tun, damit die Völker auf Erden erkennen, wie mächtig der Herr ist. Der erste von den Jüngern, die Jesus erwählt hatte, gab genauso ein Beispiel vor den Augen anderen, dass man handeln muss auf das Wort Gottes. Das war Petrus. Das war ja noch vor Pfingsten. Da lesen wir Lukas 5 bei der Berufung der ersten Jünger und somit ja auch Petrus, dass Jesus am See Genezareth eine Predigt dem Volk halten wollte, aber das Volk war groß in der Ansammlung und drängte so, dass Jesus in das Schiff eines Fischers steigen musste und er stieg in das Schiff des Petrus. Und er hielt eine lange Predigt und als die Predigt zu Ende war, Vers 4, sagte er zu Simon, fahre auf die Höhe und werft euer Netz aus, dass ihr einen Zug tut. Zunächst sagte Simon, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und sofort nach dieser Aussage, nach dem Erfahrungswert, den er weitergibt, sagt er aber auf dein Wort hin. Werden wir das tun? Er hatte die Predigt gehört. Er hatte das Wort gehört, das Wort der Verheißung. Er war ja noch nicht der Durchgedrungene zum Glauben, aber er verspürte, hier ist ein Wort, auf das man sich wohl verlassen kann. Hier ist mehr als Menschenwort. Er bekundete seine Erfahrungen, stellte sie aber zurück und sagte, auf dein Wort hin will ich es tun. Und was war der Erfolg? Sie fuhren hinaus und taten und beschlossen eine große Menge Fische, so viel, dass das Netz zerriss. Und das zu einer Stunde oder Tageszeit, wo das Fischen normalerweise nichts brachte. Wenn es des Nachts nichts brachte, brachte es am Tag schon gar nichts. Auf dein Wort hin. Verheißung, Glaube, Glaubenstat, Erwartung der Erfüllung. Und als die Erfüllung da war, fühlte sich natürlich Petrus auch sehr überführt, weil er wohl auf das Wort hin gehandelt hat, aber doch nicht diesen großen Segen und Segen erwartete. Und er kannte sich selbst und gab seine Zweifel zu und sagte, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Geh raus von mir, weg von mir. Denn ich habe allzu oft das Wort Gottes, er war ja auch ein Hebräer, das Wort Gottes ignoriert. Ich habe die Verheißung gehört, aber die Erfüllung nicht gesucht. Und wenn ich mal eine Segenserfüllung erlebte, habe ich vergessen, dass sie verheißen war und darum mich künftig nicht wieder auf neue Verheißungen gestützt. Geh heraus von mir. Aber Jesus sagt, nein, ich gehe nicht heraus, sondern ich will dich jetzt zu einem Menschenfischer machen. Fürchte dich nicht, aber vergiss mein Wort nicht. Verstehen wir? Vergiss mein Wort nicht. Und das wird den Hebräern auch hier im zweiten Kapitel gesagt. Darum sollen wir desto mehr wahrnehmen, Wahrnehmen des Wortes, das wir hören. Es geht also auch nicht nur um die stille Zeit, die man morgens sucht, wo man einige Bibelverse liest, sondern man muss lesen, was Gott einem persönlich sagen will und dann die Erfüllung des Wortes auch erwarten und suchen. Nicht nur die Losung zuklappen und sagen, ich habe jetzt stille Zeit gehabt, jetzt wende ich mich dem Alltag zu. Sondern ich nehme das Wort mit in den Alltag. Was der Herr sagt, das wird er auch heute tun. So sollen wir es lesen, damit wir, und die Begründung haben wir hier gesehen, damit wir nicht abgleiten. Und wir merken das im persönlichen Alltag, wie schnell das passiert. Wir nehmen uns vor, freundlich zu sein, liebevoll, und da fällt der Wassereimer um und dann schimpfen wir wie ein Rohrspatz. Ja, so schnell kann das gehen, ne? Oder die Ampel wird nicht schnell genug grün. Was ist denn heute wieder los? Rote Welle. Wir kommen nicht durch. Wenn wir das Wort nicht mitnehmen, dann gleiten wir zunächst innerlich ab und nachher auch äußerlich. Und die Nächsten sehen das. Und dann kennen wir diese Aussage, haben wir alles schon gehört, ja, das wollen Christen sein. Warum sagen die das? Weil sie die Erfüllung des Wortes Gottes in den Augenblicken nicht sehen. So ist es. Aber darum geht es. Weil wir in diesen Augenblicken, wo wir beobachtet werden und wir werden beobachtet, in diesen Augenblicken wieder abgewichen sind, abgeglitten sind, die Verheißung des Herrn vergessen haben und die Erfüllung nicht suchten und wieder ins Menschliche zurückfielen. Glaubenssiege sind verheißen. Glaubenssiege sollen erlebt werden und in Glaubenssiegen sollen wir bestehen bleiben können. Nicht am Ziel vorbeifahren. Das Ziel Israels und der Gemeinde war ja und ist ja stets das Leben mit Gott. Das ist doch auch unser Ziel. Das Leben mit Gott. Wir wollen jeden Tag mit Jesus leben. Wir wollen jeden Tag tun, was er sagt. An diesem Ziel sollen wir uns immer orientieren dürfen und nie abgleiten müssen. Israel suchte auch das Ziel der tiefen Verbindlichkeit mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie suchten die Erfüllung der Verheißungen in dem, der der Schlange den Kopf zertritt. Und nun war er da. Hier im Hebräerbrief wird es ja nun beschrieben, er ist ja da. Nun haltet daran fest, ihr wolltet dieses Ziel doch. Unter dem Gesetz allerdings verlor Israel dieses Ziel aus den Augen. Indem sie das Gesetz, was nebenein gebracht worden ist, wie es die Bibel sagt, zu etwas machten, wozu es nicht gegeben war. Sie machten es zu einem möglichen Lebensmaßstab, vollkommen und gerecht werden zu können. Sie machten es zu einer Vorgabe, der man nacheifern müsse und wenn man alles getan hat, dann gottgefällig sei. Sie ließen das Gesetz nicht mehr ein Spiegel für ihre Seele sein. Dass sie sich darin spiegeln und merken, wer sie sind. Denn das Gesetz ist gegeben als ein Spiegel. Die 10 Gebote und alle anderen Gebote sind nur gegeben, dass uns dieser Spiegel vorgehalten wird. Erkennst du dich darin auch? Nur dazu ist es gegeben. Weil der Mensch sich selbst nicht erkennt. Er hält sich immer für gut. Und Gott hat das Gebot und das Gesetz gegeben, um zu zeigen, schau, bist du gut? Nur dazu. Israel hat aber das Ziel der Gemeinschaft mit Gott, wie Gott es bestimmt hat, verloren und hat sich jetzt an dem Spiegel festgehalten, aber nicht als Spiegel, sondern als Möglichkeit, durch eigene Werke vollkommen zu werden. In Römer 7 lesen wir dazu dieses Gespräch über das Gesetz, was das Gesetz ja tun sollte. Und Paulus sagt ja, an dem Gesetz haben wir uns sehr gestoßen. Wir müssen ja auch bekennen, dass wir es gar nicht erfüllen konnten. Ab Vers 7. Was sollen wir denn nun sagen? Ist es Gesetz Sünde? Das sei doch ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durch das Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hätte gesagt, lass dich nicht gelüsten. Da erst nahm die Sünde Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Lust, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Also alles, was Sünde bezeichnet werden konnte, galt nicht als Sünde. Man tat's einfach, man nahm gar nicht wahr, dass es Sünde ist. Das Gesetz machte aber die Sünde sichtbar. Ich lebte einst ohne Gesetz. Da aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Und ich starb. Und es fand sich, dass das Gebot mir zum Tod gereichte, das mir doch eigentlich zum Leben gegeben war, denn es war der Maßstab Gottes. Wer das tun kann, der soll leben. Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog mich und tötete mich durch dasselbe Gebot. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist auch heilig, recht und gut. Ist denn das, was da gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Aber die Sünde, auf dass sie erscheint, wie die Sünde ist, hat sie mir durch das Gute den Tod gewirkt, auf dass die Sünde würde überaus sündig durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Also dazu hat Gott das Gesetz gegeben. Und das Ziel sollte sein, warte auf den, der dich vollkommen macht, dass du dich in dem Spiegel des Gesetzes sehen kannst und sagen darfst, es ist alles vollkommen. Aber jetzt schau hinein, dass du siehst, du brauchst den, der da kommen soll, der dich in den Zustand der Heiligkeit und Vollkommenheit versetzt. Das Zweite, was ich eben gesagt habe, verlor also Israel aus den Augen. Und das Erste, was nur zur Erkenntnis dienen sollte, wurde für sie der Weg, der augenscheinliche Weg zur Vollkommenheit. Darum tadelte der Herr Jesus auch die Pharisäer in Lukas 11, Vers 42 und legte ihnen vor, dass sie, die da glauben, das Gesetz zu erfüllen, doch unsinnig handeln. Das Wirkliche lassen sie dahinten und das Geringe stellen sie nach vorne. In Lukas 11, 42. Wie euch, ihr Pharisäer, dass ihr verzehntet, also von allem den Zehnten nimmt, sogar von der Minze, von der Raute, also von dem Knoblauchblattstiel und allerlei Kohl, und geht aber vorbei an dem Gericht und an der Liebe Gottes. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Das heißt also, sie eiferten nach dem Gesetz, du musst den Zehnten geben. Und damit waren sie so sehr beschäftigt, dass sie sogar die kleinsten Krümel verzehntet haben, die sie gefunden haben. Aber merkten nicht, dass das Gesetz gegeben war, dass sie in der Selbsterkenntnis leben. Ich brauche die Erlösung durch den lebendigen Gott. Sie sind an diesem Ziel vorbeigegangen, sie haben es aus den Augen verloren. Darum, wir haben es auch schon gelesen, im Römer 10 sprach ja der Apostel Paulus davon, dass das Volk in einen Eifer hineingekommen war, der letztlich den vernünftigen Gottesdienst nicht vollzog, sondern sie übten Gottesdienst, so wie viele Menschen Gottesdienst üben, aber an der Gnade vorbei, an dem Leben der Gemeinschaft mit Gott vorbei. Römer 10, 2 bis 3, ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott Gültigkeit hat, und trachten ihre eigene Gerechtigkeit im Verzehnten, der Raute, der Minze, des Kohls, auf und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, diesem Ziel der Gemeinschaft mit Gott, dem sie eigentlich nachfolgten, nicht untertan. Sie sind abgewichen. Jetzt verstehen wir besser, was in Hebräer 2 steht. Nehmt das Wort mir wahr, dass ihr nicht abgleitet in Abwege und das Wort falsch behandelt. Wir sprechen ja oftmals von gesetzlichen Christen, die sind abgewichen. Die schauen nur noch auf Formen, auf Buchstaben, aber nicht mehr auf Leben. Da verursachen sie sich eigene Schmerzen und auch andere. Ja, sie haben nur noch ein Augenmerk auf anderen, wie die sind, ja. Ob die so sind wie ich, ja. Abgewichen. Die Gefahr ist sehr groß. Lebensgemeinschaft aber mit Gott ist wichtig in Jesus Christus. Die Gnade soll nicht versäumt und nicht verlassen werden. An die Gemeinden in Galatien in der Nordtürkei musste der Apostel Paulus gleicherweise auch mahnend schreiben und sie einfach mal abfragen, wo sie hergekommen sind im Glauben. Galater 3, ich lese uns das mal, Vers 2. Er sagt, das will ich von euch lernen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch die Werke des Gesetzes, weil ihr so gut wart und habt die Gebote gehalten? Oder habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr denn so unverständig? Im Heiligen Geist habt ihr doch angefangen. Wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Also das musste an Christen geschrieben werden. An solche, die Christus bereits schon kannten und aufgenommen haben. Wir sehen, welche Gefahren da auf dem Wege lauern. Nicht nur bei dem Volke Israel, bei den Hebräern, auch bei der Gemeinde aus den Heiden. Im Geist angefangen, zurückgefallen ins Gesetz. Denn sie fingen wieder an, Tage zu beobachten, Feiertage zu halten. Und da hielten sich dran fest und beruhigten ihr Gewissen. Gut, wenn wir Sonntag keine Arbeit tun, dann waren wir schon recht. Wenn wir den Sabbat wieder heiligen, dann waren wir schon recht. Wenn wir dieses und jene Gebot beachten, dann waren wir schon recht. Aber die Lebensgemeinschaft mit Gott selbst wurde nicht mehr gepflegt. Wie war euer Anfang? Fragt Paulus. wandeltet ihr nicht im Geist durch den Glauben an das vollbrachte Werk von Golgatha an Jesus Christus? Warum bleibt ihr nicht da? Verheißung und Erfüllung gehören zusammen. Wer Erfüllung erlebt, darf nicht vergessen, dass es eine Verheißung gibt. Diese Wechselwirkung muss ständig bleiben, damit ihr nicht abdriftet und wieder in das natürliche Leben zurückgeht. Die Beobachtung kann man auch in den örtlichen Gemeinden immer wieder machen, dass viele Gläubige sich dem Alltag sehr stark überlassen. Wir leben alle in dem Alltag. Wir müssen alle essen, trinken, einkaufen, kochen, Wäsche waschen, sauber machen. Gehört alles dazu. Arbeiten gehen, ja. Aber die Frage ist, wie? Überlasse ich mich all diesen Werdegängen des Alltags oder nehme ich sie aus dem Heiligen Geist auf? Und da steht in der Bibel, dass diejenigen, die jetzt zur Arbeit gehen in ihre Firma, nicht mehr deswegen hingehen, weil sie Geld verdienen sollen und müssen, sondern damit sie Gott dort dienen. Und den wunderlichen Chefs soll man noch mehr dienen. Man soll sich nicht einbilden, den Menschen zu dienen, sondern Gott. Und dann steht geschrieben, und Gott wird jedem geben, was er braucht. Also die Gehaltserhöhung, die muss man nicht auf der Straße eindemonstrieren, sondern die wird der Herr bewirken. So ist das das neue Leben. Und das vergessen viele Gläubige. Sie überlassen sich dem Waschtrog, dem Einkaufen und abends sind sie voller Sorgen und zerplagt und zermartert dann auf ihrem Sofa. War das anstrengend, der Kaufhauseinkauf? Ja, das brauchen wir nicht mehr, sondern wir beten und wir tun unsere Arbeit im Aufblick zum Herrn, aber nicht mehr als das Eigentliche, sondern als ein Beiwerk. Das ist was anderes. Dann verlieren wir uns nicht wieder an das andere Leben, dem wir doch durch den Glauben entflohen sind. Das will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Wer also in der lebendigen Erkenntnis von Verheißung und Erfüllung der Schrift bleibt und lebt darin, der bleibt auch in dem pulsierenden, lebendigen Bezug zur Gnade. Zur Gnade. Der Begriff Gnade ist ja sehr wichtig. Heißt immer beschenkt werden. Lebendiger Bezug zum beschenkt werden. Wie ein Kind vor dem Vater. Ich möchte beschenkt werden. Bezug zur Gnade. Da heißt es nicht, hilf dir erst mal selbst, dann hilft dir Gott. Machen sehr viele. Sondern da heißt es, Herr, sei du meine Hilfe. Vorhin bin ich im Fahrstuhl hier gefahren und da ist wahrscheinlich noch, gerade am ersten Tag haben wir ein bisschen Milch dort ausgegossen, nicht weil wir das so schön fanden, die ist da zufällig ausgelaufen, aber wenn die Fahrstuhltür lange zu ist, dann entwickeln sich so ein paar Dämpfe da aus dem Teppich heraus, ja. Und ich guckte mal, ob es nicht wie in anderen Fahrstühlen einen Knopf gibt für einen Ventilator da. Ich habe keinen gefunden, aber las denn da ein Schriftzug, aber der ist ja nicht mehr ganz deutlich. Ja, Glaube nur drücken im Notfall. Aber da steht ja eigentlich Glocke nur drücken im Notfall. Ja. Aber so handeln viele. Und ich dachte, nein, das heißt ja Glocke. Ja. Aber da dachte ich dabei, so handeln viele Gläubige. Glaube nur drücken im Notfall. Ansonsten machen wir alles allein. Ja, 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 das ist so. Ja. Und so soll es nicht sein, dass wir nur im Notfall die Glaubensglocke drücken, sondern beständig im Glaubensbezug, das heißt im Bezug zur Gnade stehen, ja, die sich durch den Heiligen Geist und nicht durch Werke mitteilt. Nicht aufgrund von Werken mitteilt die Gnade, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Noch ein Punkt, der hier hervorgehoben wurde im Hebräerbrief, das Wort ist fest geworden. Das Wort, was geredet wurde durch die Engel, ist fest geworden. Das Wort wurde Fleisch. Es wohnte unter uns. So lesen wir es in Johannes 1, 14. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort. Das wird hier betont, also ihr habt es jetzt erlebt. Es ist keine Theorie mehr, sondern es ist Praxis geworden. Jesus war unter euch, ihr Hebräer. Ihr habt an ihn geglaubt, haltet also fest. Ihr müsst nicht mehr auf Erfüllung warten in diesem Stück. Es hat sich erfüllt. Lebt bitte von der Erfüllung aus. Das Wort wurde fest unter uns. Jesus sagte selbst in Matthäus 5, 17, dass er, und zwar nur er, die Erfüllung des Gesetzes und aller Gebote ist. Alles, was Gott, der Vater, fordert darin, ist er als Erfüller. Er erfüllt es, kein anderer. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das Wort ist fest geworden. Der Maßstab war Gesetz der Heiligkeit, die eingenommen werden muss, um mit Gott zu leben. Und dieser Maßstab wurde erfüllt in Christus. Darum auch in diesem Römerbrief Kapitel 10, Kapitel 19, 11 spricht ja von dem Problem des Volkes Israels, der Blindheit. Und da wird aber auch im 10. Kapitel im 4. Vers, wir haben ja die ersten Verse 2 und 3 gelesen, gesagt, wo die eigentliche Begründung ist, den richtigen Gottesdienst zu vollführen. Denn Christus ist nämlich des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Der muss nicht mehr erst gerecht werden, der ist gerecht. All der Gottesdienst, den Israel zuvor vollführt hat, führte nicht zur Gerechtigkeit. Jetzt dürfen sie diesen Gottesdienst verlassen, der nicht zur Gerechtigkeit führte und auch gar nicht dazu gegeben war, und dürfen sich an dem vollkommenen Gottesdienst in Christus festhalten. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Es braucht kein Opfer mehr, es braucht keine Tat zur Heilsgerechtigkeit mehr, sondern er ist vollkommen von A bis Z. Das ist die Freude der Kinder Gottes. Ich habe manchmal in kleineren Kreisen immer das Weinen gehört in der Stimme, ob ich selig werde. O Herr, lass mich nicht in die Hölle kommen. Das beteten dann Gläubige. Und ich musste immer mit ihnen reden und sagen, glaubst du an den Herrn Jesus, ja oder nein? Ja, ich glaube, ja, warum betest denn du immer, dass du verloren gehst? Dass du in die Hölle kommen könntest? Du bist doch gerettet. Denn durch den Glauben an Jesus Christus bist du gerecht. Ja, aber ich bin doch noch nicht das, was ich sein müsste. Ich habe doch wieder da geschimpft mit meinem Mann. Sage ich, die Gerechtigkeit in Christus kann selbst durch unsere Unzulänglichkeit nicht mehr zerstört werden. Sie bleibt bestehen. Christus bleibt gerecht. Und wo er Gemeinschaft mit einem Menschen sucht, ist seine Gerechtigkeit ungebrochen vorhanden. Bei aller Unzulänglichkeit, wir sollen in der Heiligung leben und wir sollen auch im Vollzug dieser Gerechtigkeit leben, dass unser Leben umgestaltet wird. Aber wir dürfen nicht davon ableiten, wir müssen noch was tun, damit wir doch noch gerettet werden. Es könnte doch passieren, dass wir leicht verloren gehen. So gab es leider auch in der Vergangenheit, ich habe das in den 80er Jahren des Öfteren auch hin und her gehört, diese Verkündigung, wenn die Entrückung kommt, ja, und du bist zufällig gerade im Kino, dann wirst du nicht entrückt. Denn das ist ja möglicherweise Sünde. Oder wenn du nicht gerade im hundertprozentigen Zustand des Glaubens stehst, ja, dann geht die Entrückung vorbei. Das sind keine biblischen Lehren, versteht ihr? Das sind keine biblischen Lehren. Das sind Dinge, die den Menschen und den Glauben verunsichern sollen. Gott macht sich jetzt nicht abhängig davon, inwieweit wir schon in der Heiligung gestanden haben und stehen konnten, um uns zu sich zu nehmen. Er lädt uns ein dazu, damit auch Frucht in unserem Leben entsteht, die uns selber froh macht und die vor Gott Bestand hat. Aber die Gerechtigkeit, die hundertprozentig ist, die bleibt bestehen. Und nur nach dieser schaut der Herr. Er schaut nach nichts anderem. Bist du 100% gerecht, schaut er, dann gehörst du zu mir, weil ich in dir bin. Er schaut nur auf sich. Gott sieht nur seinen Sohn an, nicht mich. Sieht er aber seinen Sohn in mir, dann bin ich herzlich willkommen im Himmel. Sieht er den Sohn nicht in mir, dann kann ich so gut sein wollen, wie ich mir vornehme, und der Himmel bleibt verschlossen. Merken wir, worum es geht? Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das Wort ist fest geworden. Dadurch sind wir gerettet, durch diese Gerechtigkeit in Christus. Wir brauchen uns nicht mehr zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Wir kennen ja diese vielen Entschuldigungen, die wir immer vorbringen für irgendetwas, was schiefgelaufen ist. Wir wollen nicht wahrhaben, dass was schieflaufen kann in unserem Leben. Dann hat immer der andere Schuld gehabt, der mich dazu provozierte, dass ich was Falsches mache. Das ist immer die einzige Form. Wir rechtfertigen uns immer. Wir sagen, nee, ich habe was falsch gemacht. Warum? Das ist die unbewusste Angst. Wenn ich jetzt bekenne, dass ich was falsch gemacht habe, dann stehe ich mit einem Bein vielleicht wieder außerhalb der Gnade. Deswegen muss ich jetzt einen Grund finden. Ich wollte es ja eigentlich nicht, aber der andere hat, und das brauchen wir nicht mehr. Wir dürfen auch zu unserem Mangel stehen. Wir dürfen sagen, jawohl, das war nicht richtig, egal was der andere gemacht hat. Ich habe gemeckert und es war nicht richtig. Das darf ich sagen. Aber der Herr ist mein Leben, er ist meine Gerechtigkeit, er wird mich nicht verwerfen. Ich darf ihm das sagen, er wird mich reinigen. Ja, wir dürfen jetzt offen zu den Verfehlungen stehen, was man vorher unter dem Gesetz nicht durfte. Durfte man nicht, man musste immer so tun, als ob man doch gerecht ist und dazugehört, damit ein anderer einen nicht ausschließt. Jetzt darf ich sagen, jawohl, ich habe falsch gehandelt. Ich entschuldige mich. Rechtfertigung ist in Jesus Christus vollkommen geübt worden und ausgeübt worden. Jetzt haben wir die Freiheit, zwanglos zu handeln, im Glauben voranzuschreiten, im Blick auf das Fertige, das Vollkommene. Die Hebräer standen ja immer in diesem Zwiespalt, das könnt ihr auch heute sehen, geht in eine judenchristliche Gemeinde und dann seht ihr, wo noch, ich sage manchmal, diese geistliche Zwitterhaltung vorhanden ist. Ein Teil Gesetz, ein Teil Gnade. Ja, man kann sich noch nicht ganz trennen von dem Gesetz. Man hat dann immer noch einen Kappel auf dem Kopf. Obwohl im Neuen Testament steht ein Mann, der betet mit bedecktem Haupt, der schändet sein Haupt. Ja, ein Priester allerdings im Alten Testament durfte nicht ohne Kopfbedeckung ins Heiligtum gehen, bei Todesstrafe. Ja, und deswegen steht man mit einem Bein, ja, mache ich das noch, mit dem anderen Bein brauche ich ja nicht mehr, ja, und was mache ich nun, dann stehe ich dazwischen. Das ist die Situation der Hebräer. Dann sieht man es, und dann haben sie einen Gebetsmantel um Galit, ja, und was, könnt ihr überall sehen. Wenn aber die Erweckung kommen wird in Israel, dann wird auch diese Durchdringen zu der Gnade vollkommen sein. Dann werden sie nur noch auf Jesus, den Messias, blicken und nicht mehr auf ihre äußere Form. Ja. Deswegen musste es den Hebräern sonderlich hier gesagt werden, aber auch den Heiden Christen, dass sie nicht Rückschau halten in Gewohnheiten des alten Lebens. Wir leben von der vollkommenen Rechtfertigung aus. Somit sind wir auch von niemandes, sei es von einem Menschen oder einer Situation, Maßregelung mehr abhängig, sondern wir wissen uns unter dem Schutz des Herrn geborgen. Er ist ein für allemal für uns gemaßregelt worden, so drücke ich das mal aus, indem er unsere Lasten, unsere Sünden trug, und nun dürfen wir uns ihm anschließen und mit ihm den Glaubensweg durch die Zeit gehen. Wir blicken nur auf Jesus. Wir sind also nicht mehr von der Beurteilung von irgendjemand abhängig, sondern nur noch von der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das macht im Übrigen auch ein gutes Eheleben aus. Ich höre ja in den Nachrichten, dass es ja immer schlimmer wird, auch mit den Ehescheidungen und den Zerwürfnissen, und dass immer mehr Kinder in Deutschland vom Fürsorgeamt betreut werden müssen, weil das in den kaputten Ehen nicht mehr möglich ist, die Kinder dort zu beherbergen. Warum ist das so? Weil in den Ehen kein Schutz mehr vorhanden ist durch die Gnade Jesu. Einer sieht den anderen, verlangt, dass der so wird wie der andere. Der Mann sagt, du musst machen, was ich sage. Die Frau sagt, du musst werden wie ich. Und dann geht's nicht mehr. Und so leben sich auseinander. Sie haben keinen gemeinsamen Schutz mehr vor dem Herrn. Sie haben keine gemeinsame Geborgenheit vor dem Herrn. Und darum kann eine Ehe auch nicht letztlich fruchtbar glücklich sein. Wir dürfen aber sollen und sollen so leben. Jesus Christus ist nicht nur die Erfüllung des göttlichen Wortes zur Errettung, sondern auch das Opferlamm, das der ganzen Welt Sünde trug. Also er ist nicht nur die Erfüllung für uns persönlich, sondern für die ganze Welt. Das beinhaltet ja auch dieses Zeugnis des neuen Lebens vor der Welt. Ich lebe in der Erfüllung der Verheißung und vergesse nicht die Verheißung. Und dadurch nehme ich auch neue Verheißungen an, um die Erfüllung zu erleben. Die Welt soll es sehen. Durch das Leiden und Sterben Jesu wurde der Lohn für alle Übertretungen, für jeden Ungehorsam, so haben wir im Hebräerbrief gelesen, für jeden Ungehorsam bezahlt. Jeder Ungehorsam ist durch dieses Opfer bezahlt und getilgt worden, diese Schuld getilgt worden. Jesaja 53, 10. Darum, wenn er sein Leben zu einem Schuldopfer gegeben hat, also zur Sühne, wird er Lebenssamen in Ewigkeit haben. Und Gott wird durch ihn alles vollführen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Begriff, der durch den Hebräerbrief auch gezogen wird, das Bessere, alles vollkommen in ihm. Schaut also nicht mehr zurück. 1. Johannes 2, Vers 2, Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also alles, was jetzt im Glaubensleben geschehen soll, bei den gläubigen Hebräern und auch den Gläubigen aus den Heiden, soll im Verbund und kann im Verbund mit Christus geschehen, auch in Bezug auf die noch zu gewinnende Welt. Das haben wir uns gestern gesagt, kein Kind Gottes muss sich selbst beauftragen, um in dieser Welt Taten für Gott zu tun. Denn das heißt ein Abweichen von der Gnade. Sondern alles im Verbund mit Jesus. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir haben nicht die Aufgabe, das lernt man im Laufe des Glaubenslebens inniger kennen, an jedem Menschen in dieser Welt. Wir haben nur bestimmte Aufgaben. Paulus wollte nach Asien gehen, weil er glaubte, die brauchen auch das Evangelium. Der Herr sagt, nein, da gehst du nicht hin. Er wollte nach Jerusalem gehen. Der Heilige Geist sagte, nein. Was tat er? Er ging doch hin. Was passierte? 2 Jahre Gefängnis. 2 Jahre lahmgelegt. Man kann nicht machen, was man will. Auch wenn die ganze Welt Gott gehört und er will, dass allen geholfen wird. Alles, was getan wird, gelebt wird in dieser Welt, soll im Verbund mit Jesus geschehen. Und auf den Wegen sind wir gesichert, auf diesen Wegen entsteht auch Frucht. Jede Sünde hat also ihre Strafe im Gericht, dass das Lamm Gottes, Jesus Christus, erdulden musste, erhalten. Die Strafe lag auf ihm, so dass wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir total geheilt. Nicht nur ein wenig, sondern ganz. Und diese Tatsache gilt es im Glauben festzuhalten, denn Das allein ist wirkliche Seligkeit. Das allein ist wirkliche Seligkeit. Und wer diese Seligkeit missachtet oder vernachlässigt, kann sich keine Alternative, keine andere Seligkeit schaffen, die diesen Platz einnehmen könnte, den Jesus Christus einnehmen will. Das ist das Gespräch im Hebräerbrief. Fallt nicht zurück, sucht nicht eine Alternative, um ein Leben der Seligkeit führen zu können, außer in Jesus Christus. In ihm habt ihr alles. Wir merken, wie wichtig das ist. Wir sagen ja manchmal untereinander schon, dass wir Gemeinschaft suchen und brauchen. Wie viel mehr brauchen wir die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Und noch zum Schluss. Ja, an dieser Stelle können wir sagen, ist auch das Wesen der Traurigkeit und der Verzagtheit der Kinder Gottes zu sehen, wenn sie nicht Jesus allein als ihre Seligkeit beibehalten und sich daran festhalten. Wenn manche diese Seligkeit nicht mehr achten als allumfassend für das gesamte Alltagsleben, so wie es meine Glaubensschwester sagte, Beruf ist Beruf, Gemeinde ist Gemeinde, wenn man nicht mehr allumfassend diese Seligkeit wirksam werden lässt, dann verfällt man wieder der Traurigkeit und der Verzagtheit. In Hoffnungslosigkeiten kommt man hinein. Und was tut dann oft dieser Mensch, statt Buße zu tun und zurückzukehren in die alleinige Seligkeit zu Jesus Christus, erhofft er sich Zeichen und Wunder. Und dann landet er meistens in der charismatischen Richtung. Weil ihm das dort geboten wird, zwar auf einem anderen Podium, und dann kriegt er einen Scheinersatz für sein Vakuum. Statt in Jesus Christus allein die Seligkeit zu haben. Denn wer alles hat, der braucht nichts mehr. Wer gegessen hat und ist total satt, dem kann man anbieten, was man will. Der sagt, nein, danke. Ja, so ist das. Deswegen müssen wir in der Seligkeit Christi total gesättigt sein, dass jegliches Angebot abprallt, ja, nutzlos wird. Gott hat das Zeugnis dieser Seligkeit mit Zeichen und Wundern bei den Aposteln begleitet, damit dieses Wort, was in Jesus festgeworden ist, bestätigt wurde. Dazu war das gegeben, denn der Herr wies selber darauf hin, in Johannes 10 sagt er, wenn ihr den Worten nicht glaubt, weil euer Kopf, ich sage es mal für uns verständlich, das nicht fassen kann, und er kann es ja nicht fassen, dann schaut doch die Werke an, die kein anderer tun konnte, außer Gott in Jesus. Dann glaubt doch den Werken, wenn ihr den Worten nicht glaubt. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, dann glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, dann glaubt den Werken. Mehr als die Erfüllung des verheißenen Segenswortes Gottes und der Beweis durch die mitfolgenden Taten, die der Herr geschenkt hat, kann der Mensch zur Gewissheit nicht erlangen. Wenn ihm das nicht genügt, dann erfährt er nie, was Seligkeit ist und erlangt es auch nicht. Denn der Geist Gottes ist es, der dies begleitet und den Menschen deutlich macht, hier ist die Vollkommenheit in Jesus Christus. Denn der Herr sagt, derselbe Geist wird mich verklären. Nicht einen neuen Propheten, nicht eine neue Heilstatsache, sondern mich verklären. Das Letzte, wir sollen vor dem Gericht bewahrt werden. Diese ernste Mahnung an die Hebräer und somit an die Gemeinde, an alle Hörer, ist deswegen so deutlich vorgenommen, weil Gott sich auch ein Gericht vorbehalten hat, das kommen wird über alles gottlose Wesen. Lesen wir in Römer 1, Vers 18, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar über alles gottlose Wesen. Auch das wird stattfinden. Darum ist es so wichtig, dass niemand diesem Gericht anheimfallen will, sondern dass er gerade, wo er dabei war, sich für die Wahrheit zu entscheiden, bei den Hebräern aus dem Gesetz zur Gnade hin, auch das voll annimmt und da bleibt, keinen Rückzieher macht und ins Gesetz fällt. Gottes Zorn wird nämlich offenbar vom Himmel her über alles gottlose Wesen, über alles, was die Göttlichkeit in die Menschlichkeit verkehrt hat. Paulus selber bezeugte auch in Apostelgeschichte 17 den Athenern, dass sie sich zu dem wahren Gott bekehren sollen. Warum? Vers 31. Darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an dem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchen er es beschlossen hat. Und jedermann nun vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Also der Tag des Gerichtes kommt auch, niemand soll ihm anheimfallen. Haltet fest an dem Herrn. Wir lesen noch Offenbarung 20. Dazu die Erfüllung dieses Wortes des Gerichtes. Da steht in Vers 12 und 15. Ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Bücher wurden aufgetan, ein anderes Buch wurde aufgetan, es ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Das ist also der zweite Tod, der dann hier angekündigt wird durch das Gericht. Und die Hölle und der Tod wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Und so jemand nicht geschrieben war in dem Buch des Lebens, wurde er geworfen in den feurigen Pfuhl. Buch des Lebens, da stehen alle die drin, die sich ganz auf die Gnade verlassen, auf das fleischgewordene Wort. Das Wort ist fest geworden unter euch. Darum haltet es fest, dass ihr nicht abweichen möget. Und auch im Judasbrief ist es beschrieben, das möchte ich uns doch auch noch lesen, damit ihr diese Schriftbeweise vor Augen habt. Ist ja ein Kapitel nur. Dass über all die, die diese Gnade nicht vollkommen annehmen oder auf Mutwillen ziehen, davon spricht nämlich der Judasbrief, es gibt etliche, die nur fromm tun. Die sind mitten in der Gemeinde, die leben dort mit auf Kosten der Gemeinde, so steht es hier, von den Almosen prassen sie, aber sie gehören innerlich nicht dazu. Sie haben sich innerlich nicht entschieden für Jesus. Ja. Es hat auch von solchen geweissagt Henoch, der siebte von Adam, ab Vers 14, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, was zu tun, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen um alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und um all das Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben. Jesus Christus allein nimmt aus dem Gericht. Johannes 5,24 sagt er, wer an ihn und sein Wort glaubt, der ist nämlich vom Tod zum Leben durchgedrungen. Er allein bewahrt uns vor dem Gericht. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel auch hier im Hebräerbrief. Haltet fest an der angebotenen Gnade, damit ihr auch bewahrt bleibt vor dem Gericht. Wir verstehen also, dass es beim Hören des Wortes Gottes nicht nur um die Frage der Glückseligkeit in Gottes Reich geht, sondern auch um die Befreiung vom Strafgericht. Also es ist nicht nur das Ziel der Glückseligkeit zu sehen, wenn wir Gottes Wort hören und annehmen, sondern auch zu erkennen, ich bin dadurch befreit vom Gericht. Denn das hätte ich verdient, das grausame Gericht, aber ich bin auch davon erlöst. Es ist eine doppelte Dankbarkeit, die im Leben der Gläubigen aufkommen soll und soll dazu führen, dass Verheißung und Erfüllung noch intensiver betrachtet und angenommen wird. Das heißt, Hören des Wortes Gottes, Glauben desselben, Behalten und Tun des Wortes, das gehört einfach zusammen. Wer nicht in der Gnade handelt, vergisst die Verheißung zu leben. Wer die Verheißung vergisst, verliert das Glaubensfundament. Und wer das Glaubensfundament verlässt, wird auch unfähig zum Hören der Worte des Lebens. Wir sind eingeladen, das Wort, was Fleisch geworden ist, ganz in uns aufzunehmen und ihm Raum zu geben.